Handwerksarbeiten. Immer wenn irgendetwas im Haus repariert oder aufgehängt werden, gebohrt oder gehämmert werden muss, merke ich, dass ich zwei linke Hände für diese Art der Arbeit habe. Also lasse ich Regale lieber von anderen aufbauen und wenn die Arbeiter bei mir im Wohnzimmer herumlaufen, erzeugt das ja auch einen gewissen Wuselfaktor. Vielleicht teile ich deshalb mit vielen tausend deutschen Spielern eine besondere Leidenschaft für Aufbauspiele. Am Computer imposante Bauwerke und weitläufige Städte hochziehen, ohne die Gefahr, sich mit dem Hammer auf den Finger zu hauen, das ist eine der Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen. Aber was macht denn genau den Reiz der City-Builder und Colony-Sims aus? Und wieso durchlebt das Genre aktuell gerade gleichzeitig einen zweiten Frühling und eine furchtbare Durststrecke? Mein Name ist Peter Bartke und genau wie im echten Leben habe ich mir zwei Aufbauexperten eingeladen, die diesen Podcast zusammenzimmern. Da wäre zum einen Geraldine Hohmann, die ihre Spielkarriere ausgerechnet mit Pharao begann.
Hallo, was du nicht weißt, ich spiele nebenbei auch gerade Anno 1800.
Sehr gut, gut vorbereitet. Und zum anderen haben wir noch Fabiano Uslengi, der noch keine virtuelle Burg gesehen hat, in die er sich nicht sofort verliebt hätte. Hallo.
Hallo, das ist richtig.
Ja, schön, dass ihr da seid, um über ein Genre zu reden, das bei euch zweien eigentlich mit ganz oben auf der Liste der Lieblingsspiele steht, oder?
Aber hallo.
Ja, total. Wobei eigentlich, wenn ich nach deiner Einleitung gehe, bin ich eigentlich disqualifiziert, weil ich baue sehr gerne meine eigenen Regale auf in meiner Wohnung. Aber gut.
Ja, noch besser. Dann bist du quasi real und am PC ein Architekt. Ja, nicht wie so ein Chaot wie ich. Ich baue auch meine Anno-Städte immer so gerade, wie ich will. Also nicht so am Maßband. Ja, also mit, du musst so und so viele Felder nach rechts und dann nach ein Rechteck ziehen, ja, damit du optimal die Kirche da reinbauen kannst, damit genau so und so viele Siedler dann aufsteigen. Das kann ich überhaupt nicht.
Boah, da würde ich ja Kopfschmerzen kriegen. Das muss bei mir alles perfekt sein. Aber ich bin auch Schönbauer, ganz übel. Also es muss alles perfekt aussehen und perfekt wirtschaftlich funktionieren, was auch der Grund ist, weshalb ich immer noch Anno 1800 spiele, weil es einfach eine insane Aufgabe ist.
Ich bin da irgendwo dazwischen. Ich glaube, ich peinige mich da selber. Einerseits finde ich es super schön, wenn eine Stadt wirklich wundervoll aussieht und alles perfekt passt und es ästhetisch man sich die Zeit nehmen kann, das alles aufzubereiten. Aber gleichzeitig habe ich dann nie die Geduld dafür und lasse dann meistens an Sachen, die ich angebrochen habe, links liegen und dann habe ich so halbschöne Städte. Aber ist ja auch gut. Es passt auch zu mir.
Ich muss sagen, bei mir ist es auch immer so, ich habe dann die ersten vielleicht 10, 20 Stunden bin ich total dabei. Und wenn es dann aber in so einem Endlosspiel irgendwie darum geht, okay, jetzt musst du eine Riesenstadt bauen, ja, 1 Million Einwohner in Anno oder so, was ja manche durchaus mal schaffen, dann verliere ich so ein bisschen die Luft, wenn diese Motivations, dieses Freischalten von neuen Gebäuden, von neuen Bedürfnissen dann irgendwann mal sich erschöpft, dann falle ich in ein Loch und dann sage, okay, jetzt reicht's.
Ja, das verstehe ich. Was mich bei Anno ehrlich gesagt immer ein bisschen stresst, ist, dass du ja bei jeder Gelegenheit deine Stadt komplett abreißen und neu bauen musst. Also immer wenn du denkst, es funktioniert jetzt gerade alles so ein bisschen, dann schaltest du halt Öl frei und musst plötzlich die Eisenbahn bauen und es ist alles egal, was du vorher gebaut hast. Oder du kriegst dann den Pendler-Kai oder es kommt halt das neue DLC und du kannst plötzlich Busse bauen, was an sich super ist. Aber ich denke mir so, ja, sind Busse wirklich so wichtig, wenn meine Stadt so gut aussieht? Und dann lasse ich es meistens.
Ja, das ist ein bisschen wie Textschreiben auch. Manchmal hat ja man den Moment, dass man irgendwie etwas zusammengeschrieben hat, auf das man eigentlich irgendwie stolz und zufrieden ist. Und dann guckt man sich das nochmal an und denkt so, okay, eigentlich ist das alles gar nicht so geil. Und um es wirklich gut zu machen, müsste ich eigentlich diesen ganzen Absatz neu schreiben. Und allein dieser Gedanke daran, ich muss das neu machen, auch wenn es in der Regel dann wahrscheinlich schneller geht und besser ist als vorher, ist so eine Hürde, die man erst überwinden muss. Und das ist auch bei Aufbauspielen, wenn man dann irgendwann mal was zusammen hat und dann merkt, okay, um es noch effizienter zu machen, müsste ich eigentlich diesen ganzen Häuserblock einreißen. Mhm. Das ist nicht nur grausam, weltlich gesprochen, also innerweltlich. Es ist auch eine Überwindung, die man dann immer aufbringen muss, um seine Stadt noch schöner und effizienter zu machen. Aber gut,
Ja, also wirklich, da wohnen ja auch Leute. Ich muss an der Stelle kurz eine Anekdote aus Pharao erzählen. Da fand ich das ganz herrlich, dass wenn du in Pharao Häuser abgerissen hast, du wirklich gesehen hast, wie die Familie, in dem Haus gewohnt hat, noch so an ihrem Esstisch saß und so ganz, ganz bedrückt aufgestanden und gegangen ist und jetzt einfach halt wohnungslos war. Ja, das hat mir jedes Mal das Herz gebrochen.
Die sind auch immer so mit hängenden Köpfen einfach weggeschlurft, so von ihrer zerstörten Wohnung. Okay, dann wohne ich hier nicht mehr.
Ja, es denkt auch wirklich keiner an die armen Siedler. Also das muss ich echt sagen. Auch warum gibt's auch dann keine, die müssten ja eigentlich arbeitslos dann sein vielleicht oder wohnungslos zumindest, irgendwo sich an der nächsten Brücke sammeln und da dann warten, bis du die Muße hast, ein neues Haus zu bauen und wieder Platz frei ist für sie. Ja. Da steckt noch Potenzial drin, denke ich.
Bei Arno ist das ja ganz verrückt, da kann man ja Häuser theoretisch auch runterstufen. Muss man sich vorstellen, wie das dann aussieht, dass da dann irgendwie so ein Baukommando reinkommt und die ganzen bornierten Investoren rausscheucht, weil sie jetzt sagen, jetzt müssen hier aber Bauern drin wohnen und dann wird das Haus aber erstmal kleiner gemacht.
Das ist der Segen des sozialen Wohnungsbaus. Ja, aber das ist ja schon mal spannend. Ihr habt schon viele Punkte angesprochen, die ich mir vorher schon notiert habe, nämlich vor allem, warum ihr eigentlich Aufbauspiele spielt oder warum wir Aufbauspiele gerne spielen. Wir haben schon gesagt, schön bauen, ja, was angucken, auch die Wirtschaft vielleicht optimieren. Vielleicht, was ist denn so das für euch das Wichtigste, was ein Aufbauspiel auch unbedingt machen muss, sonst ist es nicht gut?
Also was halt interessant ist, finde ich, du hast es gerade schon mit der Wirtschaft angesprochen. Ich merke das halt immer wieder, dass es gibt ja auch Wirtschaftssimulationen, also Spiele, die sind dann entkoppelt von diesem schönen, detaillierten Aufbaupart und die konzentrieren sich dann mehr auf Handel und Wandel und so Sachen wie Port Royal und so etwas. Und ich versuche die immer wieder, weil ich mir denke, okay, irgendwie ist ja doch eine Gemeinsamkeit zur Aufbaustrategie, wo ich ja auch schon recht viel Spaß daran habe, eher am friedlichen Treiben, eher daran, meine Wirtschaft aufzuziehen, Handelsrouten einzurichten, zu gucken, wie die Schiffe dann fahren und dann zu sehen, wie Profit generiert wird und so weiter. Aber ich merke das dann, sobald dieser beschauliche Aufbauteil weg ist, hält mich das einfach nicht lange bei der Stange. Ich mache das dann 2-3 Stunden lang, baue ich Handelsrouten und dann wird's mir langweilig und dann bin ich wieder raus, was mir ein bisschen schade ist. Also die Spiele sind ja durchaus auch komplex und haben ja ihre Fanbasis. Ich persönlich kann halt nichts damit anfangen. Das ist, finde ich, ein Zeichen dafür, dass anscheinend ich so ein Spielertyp bin, dem wirklich dieses Bildliche und dieser Puzzle-Faktor gewisserweise bei Aufbauspielen auch immer ganz wichtig ist. Also gerade bei Anno, ich finde es halt sehr, sehr motivierend, da immer was zu tun zu haben, immer irgendwie zu sehen, okay, ich habe hier diese Insel, ich habe diesen festen Bereich und ich habe diese Häuser und die kann ich irgendwie irgendwo hinsetzen. Wo setze ich sie am besten hin? Okay, wie baue ich dann am besten die Straßen, dass es irgendwie alles schön aussieht, aber auch effizient ist? Und dann, sobald ich das gebaut habe, entweder werden die Häuser gebaut oder sie ploppen sofort auf, aber dann laufen Leute rum und Waren werden verschoben. Es ist halt echt dieser Schaukasten, dieser Aquarium-Effekt, der mich halt richtig bei der Stange hält. Und der ist halt bei so richtigen Aufbauspielen immer größer als bei reinen Wirtschaftssimulationen, wobei die da ja auch Fortschritte machen. Also die Karibik von Port Royal ist jetzt ja auch nicht unansehnlich, aber im Vergleich mit Anno, wo halt wirklich so viele Details da drin stecken, wo man sich halt um viel kleinere Angelegenheiten auch kümmern kann, wo man halt dann echt jede Farm baut, jedes Feld anlegt dafür, wo die Leute dann drauf schuften und so weiter. Das ist dieses kleine Gefühl, mein eigenes kleines Reich irgendwie zu erschaffen, irgendwie selber in der Lage zu sein, eine Stadt zu kreieren, ein Dorf zu kreieren und dann halt wirklich auch zu sehen, wie die wächst und größer wird und dann irgendwann ganz anders aussieht als am Anfang.
Das ist ein unglaublich visuelles Spielegenre irgendwie. Man muss zuschauen, habe ich so das Gefühl. Ja, es würde nicht funktionieren, wenn es da, wie du sagst, diese Details nicht gibt. Wenn du nicht in diesen Guckkasten runterschaust, auch die Perspektive trägt ja sehr viel dazu bei. Es wäre jetzt mal ein interessantes Gedankenexperiment, ob ein Aufbauspiel, sag ich mal, aus der Ego-Perspektive so den gleichen Reiz erfüllen könnte überhaupt, als
ist ja
dieses
gar nicht
Gottgleiche.
Ist ja gar nicht mal so abwegig. Also Medieval Dynasty ist ja im Prinzip ist ja genau das. Also Medieval Dynasty ist ja, ich laufe in der Ego-Perspektive rum, sammle die Ressourcen selber ein, laufe dann irgendwo hin und hämmer mein Haus zusammen. Und das ist ja Aufbaustrategie im weitesten Sinne. Klar, aus der Ego-Perspektive, mit Survival-Mechanik und so etwas, aber im Grunde ist es das ja. Und das funktioniert, aber jetzt bei dem Beispiel mit Evil Dynasty ist halt das Problem ein bisschen, dass dadurch, ich sag mal, der Aufwand, der da betrieben werden muss, um wirklich diesen Aquariumseffekt zu erzeugen, dass du dich auch mal hinstellen kannst und dir einfach nur anguckst, wie jetzt Leben in diese Stadt kommt, die du gebaut hast, weil den gibt es da in dieser Form nicht, weil halt einfach die, es ist halt ressourcenaufwendiger aus der Ego-Perspektive, die ganzen da lebendige NPCs zu erzeugen, die halt rumlaufen und mit Sachen interagieren und so weiter, als bei einem Aufbaustrategiespiel, wo ihr halt auch, was ihr auch immer wieder sehen, dass auch kleinere Studios, die nicht die Ressourcen eines Ubisoft Mainz haben, da auch durchaus schöne und spannende Dinge zusammenkriegen, so ein Banished und so etwas. Ich glaube, das ist halt eher das Ding, dass du halt, um diesen Effekt zu erzeugen, aus einer Ego-Perspektive, halt viel größere Ressourcen haben musst, als aus der ISO-Ansicht oder Vogelperspektive.
Also was für mich so eine Utopie wäre, wäre natürlich, wenn du so ein Anno 1800 hättest, in der Grafik von einem Anno 1800 und dann halt switchen könntest in die Ego-Perspektive. Gibt's ja durchaus in manchen Echtzeitstrategiespielen. Das wird aber, dass das gut aussieht, wahrscheinlich noch 10 Jahre dauern, wenn das überhaupt jemals passiert. Also weil es hat ja so viele Stolpersteine. Alleine, dass die Grafik, wenn du wirklich mal reinzoomst bei Anno, aus der Nähe einfach nicht gut aussehen kann, weil sie ja ausgelegt ist auf ISO-Perspektive. Und dass du da wirklich, sag ich mal, genauso eine tolle Grafik in der Ego-Perspektive hättest, wie wenn du rauszoomst, ist einfach absolut nicht realistisch technisch, aber auch vom Design her nicht, weil Anno ja komplett darauf ausgelegt ist und designt ist, von schräg oben gut auszusehen. Also was da für Designprinzipien dahinter stecken, lässt sich auf die Ego-Perspektive gar nicht anwenden. Das heißt, ich glaube, das wäre im Endeffekt wahrscheinlich eine enttäuschende Erfahrung. Aber es wäre so die Utopie. Ich stelle mir manchmal gern vor, jetzt in Anno einfach irgendwo reinzoomen zu können und mal zu gucken, was da abgeht in meiner kleinen Gasse und einfach mal so einen Moment innezuhalten und sich anzuschauen, was man gemacht hat und wie hier das Leben so vonstatten geht. Weil das ist auch eigentlich ein bisschen die Antwort auf die Frage, was ich für Aufbaustrategie brauche. Das ist nämlich eine wahrscheinlich eher kuriose Sache. Um Aufbaustrategie wirklich genießen zu können, brauche ich so Emergent Storytelling, was man in dem Genre vielleicht nicht so erwarten würde. Aber ich finde, es gibt da total viele Möglichkeiten, das so zu erleben. Zum Beispiel in Anno habe ich irgendwann mal so ein kleines Wirtshaus am Hafen gebaut, als ich meinen Hafen umgebaut habe, weil der war halt vorher sehr funktional und dann habe ich irgendwann, hatte alles funktioniert und dachte ich, okay, jetzt mache ich den Hafen mal schick, habe da so ein richtig schönes Industriegebiet draus gemacht und habe da, obwohl das wirtschaftlich da überhaupt nicht hingehörte, ein Wirtshaus hingepackt, weil ich dachte, nö, ich will, dass meine Arbeiter auch nach einem langen Tag ins Wirtshaus gehen können. Und das hat da überhaupt nicht hingehört und hat mich unnötig Geld gekostet, aber das war mir wichtig. Und dann habe ich noch so einen kleinen heimlichen Durchgang durch so eine Mauer gemacht ins Wohngebiet, weil ich mir vorgestellt habe, dass die Leute sich dann abends heimlich durch die Mauer schleichen und noch einen trinken gehen. Und lustigerweise, genau danach haben die Leute dann ein Stadtfest gefeiert und ich habe mir halt vorgestellt, so ja, das ist jetzt ein Stadtfest zur Feier des neuen Hafens, die weihen jetzt den neuen Hafen ein. Und solche Sachen, die machen für mich halt Aufbaustrategie so spaßig.
Das ist interessant. Cool. Das habe ich gar nicht. Also ich habe das bei ganz vielen anderen Sachen, bei ganz vielen anderen Strategiespielen, ist mir immer die Story irgendwie wichtig, wie bei Total War. Mich reizt da gar nicht so sehr, die Welt zu erobern, sondern ich will halt irgendwie erleben, was das für ein Reich ist und wie das fällt und wie sich das entwickelt, wenn jemand anderes an der Macht ist und so weiter und was für Kriege da geführt werden. Aber bei Aufbaustrategie ist mir irgendwie diese kleinen Geschichten sind mir fast egal. Also der Mensch, der für mich arbeitet, der interessiert mich nicht.
Der ist ja auch nur Mittel zum Zweck, der ist ja eine Ressource. Also bei Anno ist ja ganz hart jetzt in Anno 1800, wenn du wirklich sagst, okay, du brauchst so und so viele Bauern, so und so viele Arbeiter. Ja. Also die einzelne Person verschwindet da ja eigentlich komplett in Aufbauspielen.
Aber was ich halt brauche, ist diese lebendige Atmosphäre. Also ich sag mal so, ein Anno ohne diese KI-Gegner, die halt mal ein paar Sprüche dalassen oder so etwas, oder dass wenn du irgendwie, die neue Zeitung kommt und der Chefredakteur beschwert sich irgendwie darüber, dass man wieder irgendwas zensiert hat und so weiter. So, solche kleinen Sachen brauche ich schon dafür, dass halt irgendwie, das sind für dich Geschichten, weil ich sag mal so, das ist ja auch ein Kritikpunkt, den manche an Anno haben, dass dieser Chefredakteur, dass der immer motzt, wenn du kommst. Also selbst wenn du noch nie was zensiert hast, in deinem ganzen Leben in Anno 1800 nichts, keine einziges Heft zensiert hast und der kriegt eine neue Zeitung rein, du klickst da drauf, dann sagt er manchmal, oh, da kommt der Vollidiot, oh, ich meine der Chef oder sowas. und das ist halt, weißt du, das ist nicht wirklich eine Story, weil die Story wäre, dass er merkt, dass ich ihn nicht zensiere und deswegen freundlicher zu mir ist, das ist er aber nicht. Aber halt diese Interaktion, die Leute, die auf den Straßen reden, gerade bei Anno. Klar, Anno ist halt so ein Extrembeispiel, weil da halt kommt, finde ich, so viel zusammen einfach. Aber die ganzen Schrauben, die Atmosphäre und so weiter, das ist halt absurd.
Aber das ist durchaus was, was sich durch das Genre durchzieht. Also wenn du ein Tropico zum Beispiel anschaust, da ist mir auch super wichtig, diese Musik, ja, die dich so reinzieht. Auch die Penultimo, dein Berater, der lustige Sprüche gibt. Ja, die ganzen, da sind ja auch verschiedene Charaktere, die sich ja zu Wort melden. Und das gibt dem Ganzen dann wieder so ein bisschen mehr den persönlichen Touch. Und ich brauche auch dieses, also es gibt zwei Arten von Atmosphären, sage ich mal, bei einem Aufbaustrategiespiel, die mir Spaß machen. Also entweder dieses sehr beschauliche, diese, ah, wie schön, ja, und jetzt baue ich, und da kommen die Tiere, und ach, ist das nett, und jetzt wächst meine Stadt. Oder dieses sehr bedrohliche, was ein Frostpunk fantastisch gemacht hat, diese richtig düstere, okay, es ist jetzt eher ein Survival-Spiel, ja, es ist so hoffnungslos, aber du hast jetzt die, als Stadtplaner, du musst die Leute jetzt irgendwie da durchführen. Ja, es ist nicht alles ideal eben, weil das, und das war bei Frostpunk für mich so eine wunderschöne Abwechslung zu was eigentlich alle Aufbau oder fast alle Aufbauspiele gemacht haben, seit eben diesen alten Impression Games, ja, seit Pharao, Zeus und wie sie nicht alle hießen, dass es jetzt eben da richtig die Stakes, würde man im Englischen sagen, erhöht hat, also, dass es jetzt um viel mehr geht, ja, es geht um Menschenleben, es geht darum, ob du die Sklaverei einführst, mehr oder weniger, ob du Religion verbietest und solche Geschichten. Und das hat mir super gut gefallen und es war, ist natürlich zu, komplett über Atmosphäre funktioniert sowas.
Ja, aber Frostpunk bleibt ja da auch in dem Sinne auch ziemlich einzigartig bisher. Also das ist tatsächlich was, was ich mir noch mal wünschen würde. Ein Spiel, was sehr, sehr auf diese, ja, wie du sagst, auf dieses sehr hohe Risiko, auf diese sehr hohen Stakes geht, und wo es wirklich um einzelne Menschenleben geht und wirklich um Schicksale und nicht einfach nur drum, hier ein Wirtshaus hinzubauen und möglichst viel Geld zu verdienen, oder halt die Arbeiter trinken zu lassen nach der Arbeit und kein Geld zu verdienen, sondern dass es wirklich um was geht und wirklich diesen Mix ja aus Survival und Aufbaustrategie hat. Das haben ja noch mal Spiele versucht, zum Beispiel jetzt Endzone, was ja jetzt im Early Access ist, versucht das ja auch. Aber so gut wie Frostpunk, das würde ich mir echt noch mal wünschen.
Ja, das war ja so dieser größte Umbruch der letzten 6-7 Jahre, den wir jetzt hatten bei Aufbaustrategie, dass halt diese Survival-Aufbauspiele halt aufgekommen sind, angefangen bei Banished, die das so als erstes eingeführt haben, wo es ja zum ersten Mal wirklich darum ging, entweder du hortest jetzt hier Karotten an oder du verreckst halt im Winter. so, da, weißt, da kommst du irgendwie aus Anno oder Siedler und denkst dir, oh cool, ich baue mir jetzt hier mein Dörfchen auf. Nee, du erfrierst halt einfach so. Und das hat halt Frostpunk weitergetrieben. Und gerade, das ist dann wieder das, was Geraldine meinte, und das, da schaue ich dann zu, da, so Spiele sind auch mehr, also für mich persönlich, mehr in der Lage, solche Stories nochmal zu erzählen, weil das ist dann halt wirklich eine Geschichte, die du erlebst. So, du erlebst halt die Geschichte von dieser Stadt, die da im Eiskrater um ihr Überleben kämpft. Und das war für mich so eine unfassbar intensive Spielerfahrung. Also ich habe das irgendwie, glaube ich, am Stück durchgespielt und ich habe am Ende einfach geschwitzt, also ich habe mein komplettes Hemd durchgeschwitzt, obwohl es ja eigentlich kalt sein sollte in Frostpunk, weil es so spannend war und ich habe es auch gerade so geschafft. Es war halt so echt so die letzte Sekunde und die letzte Ressource, bevor die Sonne aufgegangen ist. Und das war halt eins meiner intensivsten Spielerlebnisse, die ich jemals hatte. Und das bei einem Aufbauspiel, das ist halt verrückt.
Ja, ich bin auch echt überrascht, auch nicht nur wie Frostpunk, sondern auch was Banished tatsächlich, das hätte ja damals ja keiner gedacht, dass das so einen großen Einfluss hat auf lange Sicht. Ja, also wir leben jetzt gerade in der Zeit, wo ja gefühlt stündlich ein neues Aufbauspiel angekündigt wird und alle kannst du irgendwie vom Look her, von dem, was sie machen, von bisschen Survival-Mechanik und so, kannst du so ein bisschen zurückführen auf das, was Banished damals gemacht hat, was ein Spiel war, das ein Typ entwickelt hat, ja. Ein ganz kleines Teil, das aber ein richtiger Überraschungserfolg war. Und das ist auch wieder was Aufbauspiele, was jetzt schon ein paar Mal war, dass auch so von so kleinen Studios da tatsächlich sehr, sehr coole Genrevertreter kommen können, weil eben du brauchst halt keine Cinematics, ja, keine aufwendige Motion Capture unbedingt für das Spiel, ja. Du kannst aus dieser Perspektive arbeiten, du musst nicht die ultra detaillierten Polygonmodelle erarbeiten, wo du 600 Künstler 3 Jahre dran arbeiten müssen, sondern du kommst da weg mit ein bisschen weniger Details, ein bisschen mehr stilisierteren Sachen vielleicht, und das können dann auch, sag mal, Indie-Studios eher leichter stemmen.
Ja, es ist ja tatsächlich auch so, ich habe ja schon so das eine oder andere Interview geführt mit gerade den Entwicklern von so kleineren Aufbauspielen. Und ich frage eigentlich fast immer, was die Inspiration war, wenn man so ein bisschen versucht herauszukitzeln, in welche Richtung das dann geht. Ist es mehr Anno, ist es mehr Siedler? Und die, also fast alle sagen immer Banished. Nicht nur wegen dieser Survival-Mechanik, die sie halt immer häufiger einbauen, sondern eben auch, weil es Banished so gezeigt hat, ja, okay, du bist eine Person, aber du kannst halt ein besseres Aufbau spielen als SimCity. Und das ist halt auf jeden Fall auffällig. Das hatte ich auch mal in einem Artikel aufgegriffen, dass eben Banished dieser letzte Breakpoint war so und der immer noch nachhalt. Und jetzt haben wir teilweise ernten jetzt so ein bisschen die Früchte, die Banished auch damals ausgesät hat. Jetzt ist halt die Frage so ein bisschen auch, was ist denn so das nächste Ding? Also was ist das nächste Banished? Das wird dann halt spannend zu sehen.
Es gibt ja zurzeit diesen Gegenentwurf dazu. Das ist ja, dass es einmal, sag ich mal, die neue Generation Aufbauspiele gibt, die sich auf Survival und solche Sachen konzentrieren. Und dann gibt's eben die Retro-Aufbauspiele, die jetzt versuchen, wieder den ganz alten Charme von damals wieder vorzuholen. Das ist noch eine wesentlich kleinere Nische gerade, aber sowas wie jetzt die Builders of Egypt und die anderen Builders-Spiele oder eben auch das Remaster jetzt von Pharao, die versuchen ja so ein bisschen die Leute von damals wieder abzuholen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall auch. Mhm. Ich meine, es ist ja zum Glück das Schöne an diesem Hobby auch, dass, sag ich mal, die eine Sache muss die andere nicht ablösen. Ich will auch in 10 Jahren noch Anno spielen und möchte bitte nicht, dass Anno zu einem Survival-Spiel wird. ich finde, es gibt auch noch zusätzlich zu dieser, sag ich mal, Rückbesinnung auf Tugenden von früheren Aufbauspielen, es gibt ja auch noch diese, ich weiß noch nicht, ob das ein Trend ist, aber es gab halt einfach ein paar diese reinen Entspannungsaufbauspiele, wo es nicht mal eine Wirtschaft gibt, so wo du halt einfach dich hinsetzt und baust. Mhm. Da gab es ja halt irgendwie das Townscaper habe ich ja gespielt, das ist glaube ich noch Early Access, was ja das ist ja im Prinzip einfach nur so, du hast keine Ressourcen, du hast halt Farben und das ist alles, was du hast. Du kannst verschiedene Farben auswählen und je nachdem, wo du hinklickst, entstehen halt andere Gebäude und so entsteht halt dieser Schaufaktor, dieser Aquariumseffekt, dieser Puzzlefaktor. Ohne effizient sein zu müssen, baust du dir halt eine kleine Stadt auf, und das, was du baust, kannst du nicht bestimmen, sondern je nachdem, was der Kontext ist und wo du Sachen hinklickst, entstehen andere Gebäude. Also es ist reines Entspannungsspiel und Dorfromantik war ja auch irgendwie sowas, wobei es dann natürlich schon...
Das geht schon ein bisschen mehr in Richtung Puzzle, genau, wo du halt wirklich versuchen musst, die Sachen anzuordnen. Also eigentlich Tetris, aber mit einem Dorf und mit schönen Landschaften. Und ich denke auch sowas wie Terra Nil, das ja vor kurzem angekündigt wurde, dieses Spiel, wo du quasi die Welt wieder aufforstest, ja, das geht auch so in eine ähnliche Richtung. Das hat so einen großen Schauwert einfach, ne? Du schaust an, ah, guck mal, jetzt kommt der Wald da hoch und so. Ich denke auch, das wird nicht das knallharte Aufbauspiel, wo du jede Ressource durchplanen musst, sondern es wird eher sowas, ja, ich denke, das hat auch was damit zu tun. Das ist jetzt auch die Generation Farmville, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gereift. Die wollen jetzt vielleicht auch was spielen, was ein bisschen am PC ein bisschen tiefer geht, aber noch nicht ganz so viel. Ich denke, das darf man nicht vergessen, dass diese Aufbauspiele, die sind ja nicht nur in unserer Hardcore-Community, sage ich mal, das ist ja kein geschlossener Bereich, sondern es gab halt, wie gesagt, auf Facebook jetzt ganz, ganz logisch, was da einfach abging mit diesen ganzen Farmville-Klonen auf dem Handy. Viele Leute haben solche Sachen da gespielt, ja. Meine Freundin, die spielt überhaupt keinen PC, aber die kennt auch diese ganzen Dinger, weil sie einfach das schön findet, wenn du ein Gebäude baust und das upgradest und dann kannst du, was weiß ich, mehr Karotten sammeln, keine Ahnung. Aber das ist ja, greift ja auch zurück auf diese, sag ich mal, bewährten Mechaniken.
Ja.
Aber es ist auch wirklich schwer, glaube ich, in das Genre einzusteigen heutzutage. Also ich glaube, es gibt wirklich wenige Aufbauspiele abseits von denen, die du jetzt genannt hast, Fabiano, die wirklich enorm einsteigerfreundlich sind. Wenn ich mir immer so vorstelle, dass das komplett an mir vorbeigegangen wäre, das Genre bisher, und ich würde jetzt mal versuchen, kalt in so ein Anno 1800 einzusteigen. Ich glaube, da wird einfach immer enorm viel Wissen vorausgesetzt, was man so als selbstverständlich sieht, wenn man das Genre schon länger gespielt hat. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt gar nicht so viele Spiele, in die man jetzt easy einsteigen könnte, wenn man sich denkt, boah, Aufbaustrategie, das wäre doch noch mal was für mich.
Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das sagen würde, weil zum Beispiel so ein City Builder, so ein City Skylines, ich meine, viel einfacher geht's eigentlich nicht, weil da hast du gar keine wichtige Wirtschaft oder so, das ist keine große Herausforderung. Das Einzige ist vielleicht, den Verkehr zu ordnen, was ohne Mods immer so eine bisschen anstrengende Aufgabe ist, aber diese Spiele, oder das war ja auch das letzte SimCity bei all seinen Fehlern, ich finde, das war super einsteigerfreundlich. Ja, da bist du perfekt reingekommen. Also da das war an Benutzerführung und so eigentlich fantastisch. Leider hat's halt hintenrum alles nur gefaked, die ganzen Simulationsaspekte des Spiels, was für mich auch super wichtig ist bei einem Aufbauspiel. Es muss halt, wenn da eine Ware ist, dann will ich nicht, dass das Spiel sagt, ja, so Pi mal Daumen, das stimmt schon so, oder wir cheaten da noch was dabei, oder der Typ, der jetzt aus dem Haus kommt, das ist nicht wirklich der da arbeitet, sondern der fährt einfach so dahin. Das sollte schon logisch sein, ja, und sollte meine Aktionen sollten dann auch nachvollziehbare Effekte haben, weil sonst bringt's ja gar nichts. Ja, sonst hast du halt wirklich dieses Spiel, wo du einfach baust und mal schauen, was bei rauskommt. Weil das macht ja gerade für mich also den Spaß aus, wenn du sagen kannst, ich habe ein Problem und ich habe jetzt gelernt, was ich da machen kann und jetzt baue ich, wie ich denke, und jetzt habe ich 3 Getreidefarmen angelegt, jetzt habe ich wieder mehr Getreide für die Mühle, jetzt wird meine Brotproduktion wieder ansteigen, nachdem sie vorher irgendwie im Leerlauf war. Und wenn das nicht richtig programmiert ist, nicht logisch ist, dann geht ja die ganze Motivation irgendwie flöten.
Ja, jeder Schinken muss abgezählt sein, bin ich bei dir.
Das heißt, wie steht die dann so, es gibt ja manchmal so Sandkasten-Modi, wo man halt einfach sagt, okay, hier ist das Spiel, aber du hast halt einfach unendlich viele Ressourcen und kannst im Prinzip bauen, was du willst. Ist das was ihr sagt, dass da habt ihr wenig Spaß mit? Weil ich glaube, das wären zum Beispiel ganz gute Einstiegspunkte, wenn man echt sagen, okay, eine Person, die halt sich Anno anguckt und sagt, ah, das sieht ja hübsch aus und es dann spielen will, aber halt irgendwie gar keine Erfahrung so mit wirtschaftlichen Aspekten hat und dann sehr schnell merkt, dass es über den Kopf wächst. Ich meine, die könnte damit ja vielleicht mehr Spaß haben, einfach Anno 1800 ohne wirtschaftlichen Druck zu spielen, sondern einfach nur vor sich hinzubauen.
Ja, aber wie lange kann man das wirklich machen? Also ich glaube, du könntest damit einen Tag mal so richtig viel Spaß haben, vor allem wenn du wirklich auch schon direkt Zugriff auf alles hast und auch irgendwie alles mit Ornamenten zuklatschen kannst und so. Aber ich glaube, dass dir langfristig dann einfach ein Ziel fehlt, oder?
Ich denke auch, das ist ein Problem, wenn du einfach alles hast von Anfang an und alles machen kannst, dann geht ja auch dieser Fortschritt verloren, ne? Dieses langsame Freischalten. Also das ist für mich, deswegen brauche ich in einem Aufbauspiel auch immer eigentlich eine Kampagne, zumindest anfangs, wo man halt auch nach und nach erstmal so eingeführt wird und nicht weder damit mit erschlagen wird mit allem und noch, dass es dann halt gar keine, da verliert ja alles den Witz, wenn du alles schon sofort bauen kannst, wenn du sofort das Weltwunder bauen kannst, warum muss ich dann überhaupt noch Farmen bauen oder so? Also das ist eher, denke ich, das ist höchstens was für Leute, die halt auch in Minecraft oder Valheim irgendwie super geile Sachen bauen, weil sie verkannte Architekten sind, ja, die halt irgendwie eine Kathedrale bauen. Aber so bei einem Aufbauspiel, also ich bin mir sicher, es gibt Leute, die denen macht das Spaß, aber für mich wäre das überhaupt nichts.
Ja, ich brauche auch immer so ein bisschen den Stress. Ich brauche, dass mir jemand verweigert, dass ich jetzt meinen Hafen schön mache. Weil ansonsten kann ich es auf Dauer, glaube ich, nicht genießen. Ich kann dann immer so 10 Minuten, denke ich mir so, oh schön, jetzt gucke ich mir alle Ornamente an und dann baue ich hier so einen schönen Weihnachtsmarkt mit den Weihnachtsornamenten. Aber dann fängt halt irgendwo an, was zu brennen oder dann heißt es so, ja, du hast jetzt irgendwie ins Öl freigeschaltet, du musst deine ganze Stadt nochmal abreißen. Und dass ich zwischendurch einfach immer wieder von diesem Perfektionismus rausgerissen werde und abgehalten werde, und dann vielleicht 1 Stunde oder 2 Stunden später dahin zurückkehren kann und dann mich richtig gut fühle, weil ich denke, oh, da habe ich mich den ganzen Abend drauf gefreut, jetzt irgendwie alles in Ordnung zu bringen und jetzt kann ich hier ein bisschen einen Park bauen oder so. Ich glaube, ich brauche das so als Abwechslung, damit ich mich überhaupt auf die Ruhephasen freuen kann, wo ich nur so ein bisschen vor mich hin bastel.
Ja, ich finde es interessant, wie Aufbauspiele manchmal dafür sorgen, dass man selber sein größter Feind ist, weil sie machen im Prinzip nicht viel, also als sie halt zu zeigen, ey, theoretisch könntest du noch mehr bauen, theoretisch könntest du noch das bauen. Und denkst du so, okay, und wie kann ich das bauen? Ah, okay, ich muss ja nur diese eine Bevölkerungsstufe aufstufen. Und dann machst du das und plötzlich sind 20.000 andere Sachen zu erledigen, plötzlich wollen die ganz neue Ressourcen, plötzlich wollen sie dies und das und jenes. Und dann machst du dir das Leben immer selber schwerer und schwerer und irgendwann bist du halt echt in so einem megalomanischen Größenwahn gefangen, dass du halt einfach denkst, okay, jetzt muss ich aber das noch machen und das noch und hier ist noch Platz und da ist noch Platz und überall und Handelsrouten und was auch immer und es wird immer größer und größer und größer, weil du irgendwann mal den Moment verpasst hast, wo vielleicht ein vernünftiger Mensch sagen würde, ja, die Stadt läuft ja, so, die haben ja alles, was sie, die haben alles, was sie wollen, so, die kriegen hier ihr Fisch, so, die gehen spazieren, der hier baut in der Kohle, in der Mine die Kohle ab, so, die haben doch alles, so, warum soll ich denn jetzt noch einen Palast bauen, aber ja, an diesem Moment kommt man eigentlich selten und dann ist diese eigene Motivation, also klar, vom Spiel, vom Spiel beabsichtigt, dass man also psychologisch darauf ausgelegt ist, dann immer weiterzumachen. Aber irgendwo hängt es auch immer an uns, dass wir einfach diese Motivation in uns tragen, um das machen zu wollen und dann damit nicht aufhören.
Im Grunde ist es ja dasselbe wie den Loot in Diablo oder so. Ja, warum grindest du dann immer noch weiter, weil du höhere Zahlen sehen willst, weil du die Waffen besser werden sollen, weil du noch das eine Unique-Item haben willst. Und bei einem Aufbauspiel ist halt, ja, jetzt kann ich noch diese Produktionsprozess bei Factorio vielleicht machen, ja, und da ist noch ein großes Gebiet mit, das ich erschließen will bei Satisfactory oder was auch immer. Und es gibt halt auch diese Unique-Items, das sind dann halt bestimmte Gebäude, die du erst bauen kannst, wenn du, wie gesagt, die Bevölkerung so und so, so viele von der Bevölkerungsschicht hast. Also es sind vergleichbare Prozesse, denke ich, und es ist sehr, also wenn wir immer von süchtig machendem Grind oder so reden, eigentlich die Aufbauspiele sind genauso, oder wenn wir über Civilization nur noch eine Runde, beim Aufbauspiel ist es ja auch nicht anders, nur dass da eben keine Runde ist. Was auch spannend ist, weil kennt ihr ein rundenbasiertes Aufbauspiel in dem Sinne? Gibt es eigentlich nicht, oder?
Boah, nee, stimmt. Das ist eine gute Frage.
Ja, aber oft kann man ja nicht mal pausieren. Ich glaube, klar kann man pausieren, aber man kann nicht Pause drücken und dann bauen.
Das stimmt, ja.
Weil das, glaube ich, diesen Druck so ein bisschen von den Schultern nehmen würde.
Bei Parksimulationen kannst du oft Pause machen und bauen, aber tatsächlich bei so Spielen, bei so Städtebau-Aufbauspielen gibt es das echt nicht. Also bei Parksimulationen ist da halt der Sinn, dass du halt sagen kannst, ich lasse jetzt keine Besucher rein für eine Zeit lang, weil ich irgendwas umbaue oder so, da brauchst du es halt. Aber für Städtebau wird das, glaube ich, echt in der Regel rausgenommen, weil das sonst echt zu einfach wäre.
Hm. Ja, es ist immer so ein bisschen dieser Stressfaktor, was wir immer in jedem Anno-Test steht es ja drin, ne? Jetzt ist das und das und dann kommt noch die Aufgabe und jetzt muss ich das schnell noch machen. Also dir wird da halt auch in den guten Spielen, wird dir halt auch nicht langweilig, ja.
Ich habe ja ohne Witz immer ein Notizbuch neben mir liegen, wenn ich Anno spiele. Ich mache mir enorm viele Notizen. Ich habe es auch gerade hier und da stehen dann immer so Sachen wie nächstes Ziel. Und dann habe ich so Stichpunkte mit dem, was ich gern als nächstes erledigt haben möchte. Und dann steht da sowas wie langfristiges Ziel. Und dann habe ich immer so Sachen wie meine Schweineinsel ausbauen. Ja, ich habe eine Insel, auf der ich nur Schweine züchte. Oder irgendwie den Hafen verschönern oder so. Oder die Rumproduktion ankurbeln und sowas. Und keine Ahnung, diese Liste wird einfach immer länger. Und ich erledige zwar immer Sachen davon, aber bei allem, was ich erledige, kommen 5 neue Sachen dazu.
Die Schweineinsel ist gar nichts. In unserer Coop-Runde hatte ich mit meinen Kumpanen eine Insel, die hieß Kolonie, glaube ich. Und da wurde halt nur... Da war nur Schwerindustrie drauf. Da wurde permanent rebelliert, weil die Leute, die da gelebt haben, hatten nichts. Die hatten halt nur Stahlbeton und Kohleminen. Ja.
Das habe ich auch, aber bei mir leben da halt keine Leute. Ich habe dann halt den Pendlerkai dahin geballert und das ist halt wirklich die unheimlichste und hässlichste Insel ever. Und ich habe die auch so richtig mit Absicht richtig unheimlich und hässlich gemacht und auch noch mit Industrieornamenten zugeballert. Das ist richtig, wenn du da vorbeifährst, du erstmal so denkst, so Halleluja, da möchte ich nicht so gern rauf.
Wer will schon, kein Schwein will auf die Schweineinsel.
Ne? So ist es.
Ja, aber da sprichst du einen spannenden Punkt an, weil ich denke mal, wenn du so eine Liste führst, dann spielst du auch so eine Partie recht lange, ja. Mhm. Und Aufbauspiele sind ja auch wirklich sowas, was auch, es gibt, nicht umsonst heißt das Teil Endlosmodus, ja, das da drin ist. Und da finde ich es halt super spannend, dass wir jetzt mit Anno 1800 halt ein Spiel haben, das, ich muss jetzt ehrlich gesagt nachgucken, wann es erschienen ist, 2019. Ja. Und 2 Jahre später ist es immer noch mehr oder weniger das Maß der Dinge im Aufbaugenre. Es wird immer noch mit neuen Inhalten versorgt, hat jetzt schon den 3. Season Pass. Und das ist eigentlich das Service-Game der Aufbauspiele. Und ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, wie Ubisoft das geschafft hat. Ja, in einem Genre, das ja sehr klassisch ist, da kommt ein neues Spiel, dann kommt vielleicht ein Add-on, okay, und dann kommt das nächste Spiel. Aber sie haben es halt geschafft, dass das jetzt so ein Teil ist, dass du 2 Jahre lang immer wieder spielst und immer neuen Content kommt. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, total. Ich finde, Anno 1800 ist so der Grund dafür, warum sich momentan das Aufbaugenre so seltsam anfühlt, also mit einer der Gründe, weil du hast ja schon am Anfang gesagt, dass es irgendwie fühlt es sich mega lebendig an, aber wenn man sich so ein detailliertes Auge darauf wirft, wie jetzt da Spiele rauskommen und wie oft es eigentlich wirklich relevant ist oder von großen Studios, ist da eigentlich gar nicht so viel, sondern dann wird eher verschoben oder auf die lange Bank gelegt oder Early Access oder was auch immer. Aber du hast halt einfach Anno 1800, was meiner Meinung nach halt mittlerweile echt eines der besten Aufbauspiele aller Zeiten ist und das mir halt irgendwie auch total unerwartet einfach gezeigt hat, dass Service Games in diesem Genre oder vielleicht auch explizit bei Anno, ich weiß es nicht, aber bei Aufbauspielen richtig gut funktionieren können. Also ich bin seit 2 Jahren einfach so baff, was bei Anno einfach immer wieder kommt. Und klar, nicht jeder DLC ist jetzt ultra gut. Es gab da auch ein paar Ausreißer nach unten, aber auch die.
Botaniker.
Ja, aber selbst Botaniker, weißt du, wenn ich jetzt Anno starte, habe ich Botaniker trotzdem an. So. Ja, weil dann will ich dann doch den botanischen Garten haben. So, ich will halt einfach alles haben, weil dieses Spiel halt immer größer und größer wird, ohne, finde ich, also klar, man wird erschlagen, stellenweise, und der Koop-Modus ist ein wahres Wunder und Werk, das es einem ermöglicht, all diese Sachen ohne mit viel weniger Stress zu genießen. Aber auch ohne Koop-Modus, finde ich, schaffst es Anno 1800, diese Sachen unter einen Hut zu bringen und sich so viel kompletter anzufühlen, so viele neue Wechselwirkungen zu haben, die sie nur drin haben, weil es eben diese ganzen DLCs gab mit den Season Passes und so weiter. Allein mit dem Touristen-DLC kamen ja so viele neue Ressourcen rein und auch alte Ressourcen, die du früher nie in der alten Welt gebraucht hast. Plötzlich bringst du halt einfach puren Zucker in die alte Welt, weil halt die Touristen da irgendwas für ihren Longdrink haben wollen. Und allein das ist halt einfach grandios. Ich finde, Anno ist halt einfach momentan so ein Aufbaubrett. Ich kann mir vorstellen, dass der dritte Season Pass vielleicht echt der letzte ist, weil vielleicht will es irgendwann doch zu viel und ich weiß auch gar nicht, wie viel das gekauft wird, aber offenbar funktioniert das sehr gut. Aber ich kann mir gerade momentan so keine Welt vorstellen, in der Anno nicht mehr aktuell ist und nicht mehr ständig neue Erweiterungen bekommt, weil ich finde es halt einfach nur gut.
Ich spiele halt auch ungelogen seit 2 Jahren mit demselben Spielstand, ne? Also weil einfach ich 2 Jahre schon immer mehr neuen Content für diesen Spielstand kriege und nie das Bedürfnis hatte, nochmal irgendwie anzufangen oder so und was anders zu machen, weil ich ja permanent neue Herausforderungen kriege und neue Welten und neue Maps und schlag mich tot. Es gibt Maps, die habe ich immer noch nicht richtig gespielt, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Also zum Beispiel die komplette Arktis-Map habe ich auch immer noch nicht wirklich gespielt, weil das ja nochmal fast ein eigenes Aufbauspiel ist, was du da bekommst.
Ja.
Mit Survival-Modus übrigens.
Das stimmt, ja.
Seht ihr denn überhaupt eine Möglichkeit für einen anderen? Also gibt's denn was am Horizont ist, was Anno irgendwie mal ablösen könnte, auch für euch persönlich? Oder halt auch, wenn wir jetzt sagen, ja, so allgemein objektiv gesehen, ein Spiel, das ähnliche Wirkung haben kann?
Für mich persönlich weniger, aber das größere Ding wahrscheinlich für die meisten Aufbaufans wird natürlich Siedler sein. Es schwebt ja irgendwie noch am Horizont. Also es ist irgendwie noch nicht tot. Auch wenn man ich habe heute nachgeguckt, der letzte Blog-Eintrag auf der Siedler-Allianz, also dieser Webseite, wo die mit der Community interagieren und so weiter, wo halt immer neue Informationen zu Siedler geteilt wurde, war am 2. Juli 2020, also vor über einem Jahr, gab es das letzte Mal Infos von Siedler und das war die Verschiebung, glaube ich. Oder halt auf eine bestimmte Zeit. Das heißt, es befindet sich so ein bisschen in Limbos, aber es schwebt ja noch am Horizont. Und das wäre also das nächste größere Ding, glaube ich, wirklich für die meisten Aufbaufans.
Ja, ich denke aber auch, dass in der Größenordnung, die Anno 1800 geschaffen hat, da so schnell nichts rankommt, außer ein neues Anno vielleicht. Weil das ist wirklich absurd, was die da geschaffen haben. Also wie viel da zusammenkommt an Spielmodi, an Maps, an immer neuem Content, an wie toll es auch einfach aussieht grafisch. Ne? Das ist ja auch fast unerreicht. Was es einfach für Inhalte bietet und was es an Atmosphäre bietet und an kleinen Geschichten und also diese Größenordnung wird in den nächsten Jahren zumindest nichts, was angekündigt ist, erreichen können. Aber es gibt trotzdem vieles, auf was ich mich freue. Natürlich auf Siedler und was ja jetzt auch während der E3 angekündigt wurde, Jurassic World Evolution 2. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, weil ich den ersten auch sehr mochte. Und weil er eben nicht perfekt war und ich ein bisschen hoffe, dass der zweite Teil jetzt das bringt, was ich mir im ersten gewünscht hätte.
Das ist ja auch wieder so ein, das zeigt ja auch wieder, was da für eine Bandbreite an Spielen drinsteckt, wenn wir von Aufbauspielen reden, ja. Also diese, wir haben es ja schon erwähnt, die City Builder, die Parkspiele, also es gibt ja noch, neben Jurassic World gibt es jetzt auch noch Prehistoric Kingdom, was auch super cool aussieht, was auch so ein, wo du so ein Park leitest. Wir hatten Planet Zoo zum Beispiel zuletzt von Frontier. Und das ist halt so verschiedene Strömungen auch innerhalb dieses Genres. Das macht mir auch immer Hoffnung, dass es dann noch nebenan nur noch was anderes existieren kann, auch wenn es schwer vorstellbar ist gerade.
Aber es gibt ja auch noch so Sachen wie jetzt die Two-Point-Spiele. Da kommt ja jetzt auch Two-Point Campus irgendwann, was auch kürzlich angekündigt wurde. Das ist natürlich sehr viel weiter weg von Aufbaustrategie im Sinne von Anno, sondern mehr im Sinne von Wirtschaftssimulation. Aber auch da habe ich mega Lust drauf, weil das halt mal das Aufbaugenre auch mit noch mehr Humor nimmt und auch mal wieder ein ganz anderer Ansatz ist.
Das ist eigentlich echt cool. Bei Aufbauspielen sind die Big Player, also Aufbauspieler, die von jetzt nicht von Riesenpublishern, bis auf Ubisoft macht, glaube ich, kein Riesenpublisher mehr Aufbauspiele, aber die großen, etwas größeren Publisher, die Aufbauspiele machen, machen fast alle immer irgendwie was anders. Also Ubisoft macht dann halt Anno und Siedler, also mehr so, sag ich mal, klassische Aufbaustrategie. Dann hast du halt diese Two-Point-Sachen, du hast Paradox mit City Skylines und so weiter, was ja auch nochmal eine andere Art von Aufbauspiel ist. Du hast Frontier mit Planet Zoo und Planet Coaster und Jurassic World, und das sind alles irgendwie andere Sachen. Und das ist halt, finde ich, also es würde mir bei gerade kein anderes Genre konkret einfallen, wo halt, sag ich mal, die größten Entwicklerstudios und Publisher in der Branche alle irgendwie was anderes machen, sondern in der Regel haben sie dann so, jeder hat so irgendwie sein Multiplayer-Shooter, jeder hat sein Battle Royale. Aber in dem Fall es ist halt echt immer sehr unterschiedlich. Klar, im Indie-Bereich, die orientieren sich dann so an diesen großen Sachen. Ja, aber das ist, finde ich, da ist sehr viel Varianz drin tatsächlich.
Das stimmt, das ist echt ein interessanter Punkt. Also du kannst halt wirklich ohne Probleme parallel irgendwie einen Two-Point-Aufbauspiel spielen und nebenbei noch irgendwie Anno aktiv spielen, aber eben auch aktiv zum Beispiel Planet Zoo spielen oder so, weil die wirklich gar nicht so viel miteinander zu tun haben und du da gar nicht übersättigt wärst, theoretisch. Das ist wirklich spannend.
Jetzt ist aber das so, was ich auch am Anfang angesprochen habe, diese Durststrecke, sage ich mal, bei Aufbauspielen. Die haben wir jetzt schon ein bisschen erklärt mit Anno 1800. Aber es ist halt immer so, in den letzten, auch eigentlich das ganze letzte Jahr, dass wir, wenn wir von neuen Aufbauspielen reden, das sind immer irgendwie Sachen, die noch fern in der Zukunft sind. Und es sind sehr viele Early Access-Spiele, sehr vieles, das halt noch nicht sofort, das nicht einfach rauskommt, sondern das wird dann noch 2 Jahre dran gearbeitet und so. Ich finde immer da das schon sowohl lustig als auch bedenklich, dass fast immer ein Publisher da seine Finger im Spiel hat, nämlich einen, den ihr auch sicher kennt, Playway. Und das ist vielleicht mal ganz spannend. Das ist ja ein polnisches Unternehmen, und die haben in den letzten 6 Monaten allein, glaube ich, 4 verschiedene Aufbauspiele angekündigt, die alle sehr, sehr ähnlich aussehen, aber immer mit einem anderen Genre. Ja, also gerade gestern wurde wieder eins angekündigt, Barbarian Kingdom, dann davor Feudal Baron, ja, also eine im Mittelalter. Dann haben sie Builders of Egypt, kommt ja, glaube ich, auch von ihnen. Ne? Das ist ja das Pharao, ja, das moderne Pharao, sage ich mal. Dann ein Farm Manager 2021, den Viking City Builder, Orc War Chief, Strategy City Builder, Aztec Empire gibt's auch noch, da habe ich auch schon mal eine Preview dazu geschrieben, ist auch schon wieder fast ein Jahr her. Also die feuern halt aus allen Rohren, aber so richtig bei rum ist noch nichts gekommen. Und das finde ich ein bisschen, das lässt mich so ein bisschen immer seufzen, wenn ich wieder eine neue Ankündigung von Playway sehe.
Ja. Ich meine, wir wissen ja auch, dass Playway jetzt nicht so der Publisher, also das ist ja durchaus ein Publisher, was sie auch sagen, dass es ihr Konzept ist, da einfach mehr auf Mass zu setzen, als da jetzt darauf zu achten, dass jedes von diesen Spielen auch so der Blockbuster ist. Und die haben halt vor 2-3 Jahren halt irgendwann angefangen, diese Aufbaunische für sich zu entdecken und hauen jetzt halt eins nach den anderen raus. Und die sehen halt immer, also klar, das Seltsame bei diesen Spielen ist ja, so die, die sind alle in komplett anderen Genres, sehen aber alle irgendwie gleich aus. So, das muss man erstmal irgendwie schaffen. Und es liegt halt daran, weil die wahrscheinlich alle irgendwie so auf welche Unity-Assets und so weiter zurückgreifen.
Oder Unreal Engine. Teilweise in manchen Trailern siehst du wirklich den gleichen Ritter aus dem Unreal-Shop, der halt im anderen Spiel ist. Das ist dann schon sehr auffällig, ja.
Genau, und da passieren ja auch so Sachen, dass dann von Spielereien, nachdem der erste Teil angekündigt wurde, schon drei Nachfolger kommen. Also nach Builders of Egypt kommt Builders of Greece, dann kommt Builders of China. Und das ist halt alles schon sehr suspekt und man konnte die halt alle noch nicht spielen. Bis auf Builders of Egypt, da gab's halt schon mal eine Demo-Version. Da war die erste spielbare Demo, Mission war auch durchaus gut. So, also es hat sich schon angefühlt wie Pharao, nur halt eben mit 3D und in hübscher, und wenn man die Trailer sieht, dann, also so eine Pyramide in realistischer Skala macht noch mal ein bisschen mehr her, wenn es halt eine Unreal 3D Engine ist, als in klassischen Pharao, auch wenn Geraldine jetzt wahrscheinlich gleich an die Decke geht, aber
ja, ich habe schon Stuhl geschmissen.
Aber rein optisch macht das schon einiges her. Aber die zweite Mission zum Beispiel von Builders of Egypt, die haben dann irgendwann ein Update bekommen, dann kam die zweite Mission rein, die war totaler Mist. Also ich habe die gespielt, das war eine katastrophal schlecht designte Mission. Also ich hab selten ein Aufbauspiel gespielt oder eine Mission in einem Aufbauspiel, die so schlecht designt war, wo selbst ich als Aufbauspielveteran keine Ahnung hatte, was ich eigentlich machen soll. Und das war die zweite Mission von der Demo-Version von Builders of Egypt. Das heißt, da gab es, das ist das Einzige, was bis jetzt von diesen ganzen Playway-Sachen spielen konnten. Die erste Mission, die gut war, und die zweite Mission, die furchtbar war. Und ich sag mal, das spricht jetzt erstmal nur für Builders of Egypt, aber ja, vielleicht kann man von daher irgendwie auch auf die anderen schließen, aber sonst ist es halt echt ein Schuss ins Blaue, was da letztlich alles kommen wird und ob sie überhaupt kommen oder irgendwann im Early Access halt versumpfen. Wer weiß es schon.
Es ist ja echt, denen ihr auch, du hast ja schon gesagt, ihre Strategie, dass sie quasi viele Studios gleichzeitig an Spielen arbeiten lassen, ja, auch einfach schon früh in der Konzeptionsphase quasi diese Spiele ankündigen und dann schauen, welches kommt denn am besten an, ja, die machen es quasi wie so ein Pitch, wo nicht der Publisher sagt, okay, mach das Spiel, sondern mehr oder weniger die Öffentlichkeit, ja, je nachdem, was auf der Steam Wishlist am höchsten ist. Und dazu muss man sagen, es gibt ja auch Playway-Spiele, also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein Betrügerladen wäre oder so, ja, weil die machen auch Spiele, die man spielen kann. Es gibt zum Beispiel U-Boat, das im Early Access ist, was ein richtig gutes U-Boot-Spiel ist, oder was war das alles? Car Mechanics Simulator, House Flipper war, glaube ich, auch von ihnen.
Also macht sie, glaube ich, auch.
Genau, also das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie, da muss man jetzt Angst haben, dass das alles nur so Fake-Projekte sind, aber es ist schon auffällig, wie eine Firma speziell sich auf diesen Markt wirft und versucht, da rauszupressen, was eben auch gemerkt hat, okay, da sind offensichtlich viele Leute, ja, die diese Dinger spielen, weil man sieht ja auch immer wieder auf Steam sowas wie Frozenheim selbst, ja, was ein unglaublich kleines Spiel ist, was in den Early Access ging, das war dann auch mal kurz in den Steam-Charts ziemlich oben. Going Medieval, was ja mehr Richtung Rimworld und so geht, aber auch viele Aufbau-Elemente hat, war sehr lange auf Platz 1. Der Steam-Chart hat sich fast 200.000 Mal verkauft. Also das ist ja auch nicht nur was hier in Deutschland irgendwie, wir sagen immer Anno, Siedler, das sind so typisch deutschen Aufbauspiele, aber auch in der Welt da draußen ist ja dieses Genre sehr, sehr beliebt tatsächlich.
Aber diese ganze Early-Access-Welle führt, glaube ich, also ich sehe das halt mit gemischten Gefühlen. Einerseits bietet sich Early Access für so ein Genre wie Aufbaustrategie halt gut an, weil du wirklich sehr, sehr viel playtesten musst. Und wenn du halt dein Playtesting damit verbinden kannst, dass erste Fans das schon mal antesten können und du damit auch schon mal Geld machst und die Fans es im Idealfall vielleicht auch cool finden und promoten, ist das ja eine gute Sache. Aber ich glaube, durch diese riesige Early Access Welle, die jetzt durch die Aufbaustrategie geht, verschwinden total viele Spiele wieder in der Versenkung. Und dann hat man irgendwann vergessen, dass dieses und jenes Spiel ja schon mal im Early Access war und jetzt halt vor 3 Monaten rausgekommen ist. Also wenn die einfach keinen großen Namen haben, wie jetzt die ganzen, die wir aufgezählt haben. Ich sehe auch gerade mit Erstaunen, dass Nebuchadnezzar schon erschienen ist. Habe ich null mitbekommen. Ja,
das ist total Untergang. Es kam auch Evil Genius 2 ist auch rausgekommen, ja, was ja das erste war so ein Liebhaberspiel so ein bisschen. Aha. Das hat auch keiner gemerkt, ja. Also
ich glaube, Space ist auch mittlerweile draußen.
Ach, Space stimmt, ja. Von Calypso. Da sind ein paar Dinge erschienen und du merkst halt echt, die gehen dann doch ein bisschen unter. Also die Ankündigungen von den Spielen sind manchmal, machen mehr Buzz, als dann, wenn das Spiel dann auch wirklich draußen ist.
Ich finde es sehr spannend, oder auch ein bisschen tragisch fast schon, dass diese ganzen Playaway-Sachen, die landen ja oft auf unserem Radar. Und meistens ist es so, dass jemand die entdeckt und dann sieht man halt irgendwie den Titel und die Prämisse und denkt sich erst cool, cool, cool und dann sieht man, ah, okay, Playway ist wieder Publisher und sieht den Trailer und denkt sich, ah, okay, wieder so eins. Und das finde ich mega schade, weil die Ideen dahinter sind halt meistens eigentlich cool. Also die haben halt, also kreative Ansätze für Aufbaustrategie. Allein dieses Orc Warchief, so, wer denkt denn bitte an ein Aufbaustrategiespiel, wo du ein Orkdorf baust, so. Das ist ja Warcraft einfach nur ohne Kampf oder halt ohne Fokus auf Echtzeitstrategie. Und das finde ich eigentlich super cool. Oder auch dieses Robin Sherwood Builders, auch wenn sie einen furchtbaren Namen hat, aber da baust du halt so ein Banditendorf auf und musst Karawanen überfallen und hast doch so RPG-Mechaniken, zumindest versprechen sie das. Wobei ich glaube, das Sherwood Builders ist nicht mehr von Playway, sieht aber aus, als könnte es von Playway sein. Oder City of Atlantis, so, du baust Atlantis auf, mega geil. Das sind doch so die coolen Ideen, die dann aber irgendwie, ja, sich trotzdem alle gleich anfühlen, eben weil sie halt etwas billig wirkenden Pitch-Prozess haben, mit diesen stets gleich wirkenden Trailern. Und dann ein bisschen wünschte ich mir, es gäbe dann halt, abseits von Playway, hätten Entwickler diese Idee mal umgesetzt und da dem so einen etwas unikeren Spin gegeben mit einer einzigartigen Optik und keinen Unreal Assets, die sie irgendwo geklaut haben.
Ja. Habt ihr denn noch ein Spiel, wo ihr sagt, okay, das ist so mein persönliches, wo ich mich so irre drauf freue, oder das müsst ihr unbedingt den Leuten da draußen empfehlen, wenn jetzt, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich möchte ja endlich mal ein Aufbauspiel außer Anno spielen, aber durch diese Schwierigkeiten, die wir jetzt angesprochen haben, gibt's halt gerade nichts. Was würdet ihr denen denn sagen? Vielleicht ein Spiel, das ihr, wo ihr euch auch drauf freut?
Also was ich ja schon meinte, wo ich mich wirklich am meisten jetzt drauf freue, was kommt, ist eben Jurassic World Evolution 2. Aber ein so ein Geheimtipp, den ich noch habe, wo ich schon mal was geschrieben habe vor längerer Zeit, eine kleine Preview, ist The Wandering Village. Da spielst du ja auf einer sich bewegenden Kreatur. Also du baust quasi eine Stadt oder ein Dorf auf einem riesigen Monster, was sich so durch die Welt bewegt. Und das bewegt sich durch verschiedene Biome und du hast dann verschiedene Herausforderungen, weil das Wetter sich ändert, das Biom sich ändert. Du musst dich nicht nur um deine Stadt kümmern, sondern eben auch um die Kreatur, auf der sich die Stadt befindet. Und da bin ich irrsinnig gespannt drauf. Ich will das noch nicht empfehlen, weil ich noch nicht weiß, ob es wirklich so cool wird, wie es sich anhört und von dem, was ich gesehen habe. Aber das ist was, was ich mir ganz dick markiert habe, also weil ich da wirklich gespannt drauf bin.
Ja, das Coole bei Wandering Village, das ist ja gerade das, was ich eben meinte. Das ist eine sehr, sehr coole, kreative Idee, aber es sieht halt auch nach einer coolen, kreativen Idee aus und nicht nach, Assets vom Band. Und das finde ich halt da schon ziemlich cool. Für mich persönlich, ich glaube, ich habe so zwei Sachen, auf die ich mich irgendwie freue, wobei da ich in einer ähnlichen Lage bin wie Geraldine, weil ich sie selber noch nicht spielen konnte, kann ich nicht sagen, die werden auf jeden Fall cool. Eher, würde ich fast schon sagen, da skeptisch zu bleiben, weil es kann durchaus sein, dass sie problematisch werden. Aber das erste, auf das ich mich sehr freue, ist Manor Lords. Das ist, das hat so ein bisschen fast schon diesen Strom an hübsch aussehenden Aufbauspielen im Mittelalter angestoßen. Und es wird ja auch von einer Person entwickelt. Und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt. Also es sieht cool aus, es hat so ein paar Total War-Elemente mit Echtzeitschlachten. Und es hat so ein bisschen so Stronghold-Vibes, einfach so eine eher realistischere Optik im Mittelalter. Und man verwaltet mehrere Dörfer, die sich Ressourcen zuschieben müssen. Und das ist nicht vom Playway, sondern es ist eben nur dieser eine Entwickler. Und da habe ich immer noch recht große Hoffnungen reingesetzt, weil's einfach cool aussieht. Und der Entwickler sich, glaube ich, auch echt Mühe gibt. Und ich habe ja auch schon ein paar Mal mit ihm Kontakt gehabt und befragt und so etwas. Und da gibt es auch eine sehr große Community auf Discord, die halt wirklich aktiv unterstützt und teilweise auch schon spielen kann und so weiter. Also da bin ich sehr gespannt, was am Ende bei rauskommt. Das könnte so ein Banished Stronghold-Ding werden, wenn wir Glück haben und der Entwickler dem Stress gewachsen ist und alles so hinkriegt, wie er sich das vorstellt, dann wird's, glaube ich, richtig cool. Aber die Gefahr ist hier auch sehr groß, dass da letztlich die Ambitionen echt zu groß sind und da, dass man da sich mehr erhofft, gerade so was Atmosphäre angeht und Vertonung und so weiter, als es dann letztlich erfüllen kann. Und der andere Titel, den ich gespannt fand, als ich darüber geschrieben habe, ist Gord. das ist dieses düstere Aufbau-Survival-Spiel von ehemaligen Witcher-Machern mit auch wieder mit slawischer Mythologie und Monstern und alles sehr dunkel und dreckig und du musst da dein Gord, eben dein Fort, ist glaube ich ein osteuropäisches Wort für Fort auf jeden Fall, inmitten in so einem düsteren Wald aufbauen und musst dann halt auch ausziehen und da können dann irgendwelche riesigen Monster auf dich warten, die deine Bewohner zerfetzen und das ist dann genau so dieser düstere Gegenentwurf zu dem freudigen Siedler und Anno, auf das ich Bock habe.
Ja. Ja, für mich ist tatsächlich, da ich ja City Skylines super gern gespielt habe, freue ich mich jetzt auf Firewise City, weil das ist, das nimmt ja das den Städtebau, sage ich mal, von City Skylines, aber packt dann noch die Anno, die Produktionsketten und die Bewohner Bedürfnisse mit rein und mit aufsteigenden Bewohnerklassen, die du in deiner Bevölkerung hast. Das finde ich sieht sehr spannend aus, aber das ist ein Spiel, wo jetzt halt noch viel so gefeilt werden muss. Also ist einerseits gut, weil der einzige Entwickler, der das Spiel gemacht hat, ist Programmierer, hat halt viel Zeit in diese ganzen Logiken gesteckt, in die Simulation dahinter, hat sich Gameplay-Mechanik überlegt, aber ist halt kein Grafiker, deswegen sieht das Spiel zurzeit noch ziemlich, könnte noch besser sein, also sieht es noch nicht so schön aus, zum Beispiel auch wie City Skylines vor, 4 Jahren oder was? Oder nee, 6 Jahren sogar, glaube ich schon. Da sind sie jetzt dabei, mit neuen Leuten das so richtig aufzupolieren, da freue ich mich ein bisschen drauf. Weil eigentlich City Skylines hat einen ähnlichen Effekt gehabt wie Anno 1800. Es hat dieses Genre so ein bisschen abgewürgt. Alle anderen City-Builder mussten sich an dem messen. Und gleichzeitig haben die Entwickler halt so viele DLCs da veröffentlicht. Es gab so viele Mods, weil auch ein super Mod-Kit das Teil hatte und konntest alles Mögliche einbauen ins Spiel. Dass wir eigentlich jetzt die letzten Jahre als gab es nur eine Empfehlung, ja, spiel halt City Skylines. Und so ein Highway City könnte zumindest auf einem kleinen, auf einer geringeren Level da so den nächsten Schritt darstellen, den ich sehr spannend finde.
Aber es ist auch die Anno-Herausforderung, ne? City Skylines ist ja auch nicht tot zu kriegen, was neue Add-ons angeht und genau. Community-Inhalte. Und ich glaube, da ranzukommen, werden die vermutlich auch gar nicht versuchen. Es ist halt ein kleinerer Scope, ne, am Ende.
Ja, total. Aber es ist auch spannend für die Entwickler von City Skylines, also Colossal Order, ja, und Paradox als Publisher. Wann macht man dann den Cut, ja? Wann sagt man, okay, jetzt bauen wir den zweiten Teil, ja? Das ist so ein bisschen das Sims-Problem, ja? Du machst diese ganzen Add-ons, du hast dann so viele Funktionen, dann musst du Nachfolger machen, bringst du einen Nachfolger und da fehlt dann aber die Hälfte wieder, ne? Ja. Und das ist immer so schwierig, den Leuten dann auch zu verkaufen, zu sagen, okay, ja, wir haben hier das neue Spiel, aber deine Haustiere, die kriegst du erst mit Add-on wieder, also.
Ja, ich finde, da hat es in City Skylines sogar schwieriger als in Anno, weil bei Anno, sag ich mal so, wenn da eine neue Teil rauskommt, dann wird die erste große Neuerung auf jeden Fall schon mal sein, dass es eine andere Epoche ist. Ja. Dann ist es halt irgendwie Anno, Gott, was war's? Ich bin schlecht mit Zahlen, bevor ich jetzt hier eine falsche Quersumme sage. Anno 9.
Anno 9 wäre geil. Anno 6003 oder so.
Anno 801 oder sowas, ja.
Ja, 801, sehr gut.
Wünschen sich viele, also so ja. Antike, Anno in der Antike oder so etwas, oder Wikingerzeit. Naja, das ist ja halt zumindest der Ansatz, den Anno wählen kann, in City Skylines, weil ich glaube, die Fans, die werden ja schon erwarten, dass neue City Skylines wieder Städte moderne hat, also Stadt, ja. Moderne Stadt, so urbanes Leben, und das ist halt, dann muss ich halt wirklich fragen, okay, und was, wann und wie machen wir das neu? Da hat City Skylines ein bisschen das Nachsehen im Gegenteil zu Anno.
Das stimmt. Gut, das war viele spannende Spieleempfehlungen, sag ich mal, und viele spannende Gedanken zu Aufbauspielen im Allgemeinen. ich hoffe, die Hörer da draußen haben jetzt fleißig mitgeschrieben beziehungsweise mitgebaut und ihre können jetzt sich ihre Zukunft ausmalen im Aufbauspielgenre, was denn auf sie zukommt. Wie immer, wenn ihr den Gamespower-Podcast euch gefällt, dann schaut doch gerne wieder rein. Wie gesagt, immer jede Woche gibt's eine neue Folge und jede zweite gibt's eine Plusfolge. Also wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, weiter den Podcast zu machen, dann denkt doch mal drüber nach, dann auch bei GameStar Plus, ja, wie sagt man, Mitglied zu werden, uns zu unterstützen und einfach gamestar.de/plus und da findet ihr natürlich auch alle Podcasts, die wir bisher gemacht haben. Ja, in diesem Sinne, freut euch auf nächste Woche, wenn dann wieder das Gründungstrio hoffentlich wieder da ist und Fabiano, Geraldine, vielen, vielen Dank und ich versuche jetzt mein Regal aufzuhängen. Wünsche dir Glück.
Viel Erfolg.
Ja, das wünsche ich dir auch. Ich komme nicht vorbei, auch wenn ich es gerne mache.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Wenn ihr den PC Games Podcast, wollte ich schon sagen, den GameStar Podcast. PC Games Podcast gibt's nicht mehr, also ist keine Werbung.